Und erstmal möchte ich euch so ein paar Hintergrundinformationen geben. Zeitgeschichtlich befinden wir uns ungefähr 600 Jahre vor Christus in Babylonien. Das war das damalige Weltreich. Es erstreckte sich über den Nahen Osten. Und dieses Weltreich war in den Ländern Iran, Irak, Syrien, Jordanien und Israel. Und diese babylonische Supermacht, die kontrollierte alles. Sie kontrollierte den Handel, sie kontrollierte die Politik, das Militär und das Leben der Leute. Und der König, der Diktator, der hieß Nebukadnezar. Und Nebukadnezar war kein einfacher König. Heute würde man ihn wahrscheinlich so als Choleriker oder so bezeichnen. Und er hatte sich zur Angewohnheit gemacht, dass er überall aus seinem Staat in seine Hauptstadt Leute verschleppte. Und die kamen dann in ein Umerziehungslager, wo sie eine Ausbildung bekamen. Und so sind natürlich auch Leute aus Israel dorthin gekommen. Daniel, der Hauptdarsteller des Buches, aber auch seine drei Freunde, Hanania, Michael und Asaja. Und sie kamen in dieses Ausbildungslager und absolvierten dort 3 Jahre lang ein Studium. Sie mussten die Sprache lernen, die Schrift, die Bräuche, Sitten und Gesetze. Und sie sollten für den Dienst im Hof oder am Hof ausgebildet werden und mussten auch die Abläufe und Prozeduren erlernen. Und sie haben andere Namen bekommen, haben eine neue Identität bekommen. Sie hießen dann Schadrach, Meshach und Abednego. Und sie sollten beim König arbeiten, in der Verwaltung als hohe Beamten tätig sein. Und dieser König, der kam eines Tages auf eine ganz kuriose Idee. Er dachte sich, wir machen uns jetzt mal einen eigenen Gott. Wie wär's damit? Ein Standbild, 3 Meter breit, 30 Meter hoch. Und das werden wir dann einweihen. Bei einer Zeremonie. Wir stellen das dahin und dann spielt so ein riesiges Orchester, eine riesige Kapelle und alle, die zu den obersten 10.000 gehören, also alle hohe Beamten, alle VIPs, die sollen kommen und meinen Gott anbeten. Sie sollen sich niederknien. Und diese drei, die drei Freunde von Daniel, die bekommen auch eine Einladung. Und mit so einer Einladung ist ja eigentlich erstmal was Schönes, ne? Wenn man so eine Einladung bekommt, freut man sich ja vielleicht, ne? Vielleicht nicht bei jeder Geburtstagsfeier oder bei jeder Hochzeitsfeier, aber eigentlich freut man sich ja erstmal, wenn man eine Einladung bekommt. Aber hier war das nicht so eine freiwillige Sache. Als ich in Tabor an der Hochschule in Marburg Theologie studiert habe, haben wir auch ganz oft eine herzliche Einladung bekommen. Und wenn wir eine herzliche Einladung bekommen haben, dann war das immer eine Pflichtveranstaltung für uns. Es war immer sehr spannend, ja, wenn unser Direktor dann da stand, liebe Studenten, herzliche Einladung, da wusste man immer, das ist eine Pflichtveranstaltung. Und ehrlich gesagt, 90% dieser Einladungen, die waren eine Pflichtveranstaltung. Und wir hatten eigentlich keine Wahl oder wir hatten eine ganz gute Begründung, aber war eher eine Pflichtveranstaltung. Und genauso ist es auch hier. Sie haben eine herzliche Einladung bekommen. Man musste kommen und wenn man nicht mitgemacht hat, wenn man nicht angekommen ist, wenn man nicht da war, dann hatte man Probleme. Man war nicht nur schlagartig unten durch, sondern hatte auch seine politischen Connections waren dann auch verbaut. Man verlor vielleicht den Arbeitsplatz und sogar vielleicht sein eigenes Leben, wenn man in so einen Feuerofen gesteckt wurde. Zum Glück ist das bei unseren Gottesdiensten ja anders, ne? Das wäre es ja, ne? Wenn wir hier auch immer so eine herzliche Einladung bekommen würden. Gott sei Dank ist das ganz anders. Aber zur damaligen Zeit, Nebukadnezar war knallhart und er hat es natürlich durchgezogen, das, was sein Plan war. Gesagt, getan, die Statue wurde gebaut, das Orchester wurde bestellt, die Einladung wurde verschickt und alle waren da. Es war so abgemacht, wenn die Musik erklingt, sollen sich alle verneigen und diese Statue anbeten. Und die drei Freunde, die waren aber Juden. Und sie wussten, unser Gott hat in den 10 Geboten Folgendes gesagt. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Du sollst nur mich als Gott haben. Und sie wussten, das ist nicht die Ordnung. Da können wir nicht mitmachen. Wir können uns nicht verbeugen. Und dann kommt es natürlich zu dieser Situation. Die Musik erklingt und nur sie bleiben stehen. Unsere drei Freunde bleiben standhaft und bleiben stehen. Sie beugen sich nicht diesem Druck. Und es dauert, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht lange, bis es jemandem auffällt. Und die Leute gehen zu Nebukadnezar, um zu petzen. Hey, du, hast du nicht gesagt, dass alle sich niederknien sollen? Und da sind jetzt so ein paar Israeliten, die sind einfach stehen geblieben. Du hast gesagt, wer da nicht mitmacht, der kommt in den Ofen. Und der König, der lässt sie holen und fragt sie, habt ihr das vielleicht nicht richtig verstanden? Ich gebe euch nochmal eine Chance, okay? Wir lassen nochmal die Musik abspielen und dann verbeugt ihr euch aber. Verstanden? Und wenn das nicht geht, dann wartet der Ofen auf euch. Und ich frage euch, welcher Gott sollte euch aus meiner Hand noch retten? Und jetzt kommt was, was ich richtig, richtig cool finde an dieser Stelle. Sie sagen, wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Er wird uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Also ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation reagiert hätte. Ich weiß nicht, wie ihr in dieser Situation reagiert hätte. Das ist ein wahnsinniger Druck, glaube ich, gewesen, ja. Aber diese drei Freunde, die sind mutig und die bieten ihm noch die Stirn und bleiben standhaft. Und natürlich, was macht unser Choleriker? Der rastet natürlich völlig aus, klar. Dem passt das gar nicht. Und er macht diesen Ofen noch 7-mal heißer. Ab in den Ofen. Sie werden gefesselt, werden von den Soldaten in den Ofen geworfen und die Soldaten sollen sterben, weil der Ofen so heiß ist, dass man sich schon verbrennt, wenn man nur nah dran ist. So, und nun kommt der Clou. Denn es gibt nur eine einzige Bibelübersetzung, die uns berichtet, was im Inneren des Ofens passiert. Die anderen Übersetzungen, die sind nicht falsch oder verkehrt, aber sie berichten nicht darüber. Als man die Bibel nämlich zusammengestellt hat, hat man sich auf bestimmte Texte und Quellen berufen. Und unsere Quelle, die steht in der Septuaginta. So nennt man die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und da man aber für diese Stelle keine weitere Quellen gefunden hat, also keine Schriftrolle oder so, ist man der griechischen Übersetzung gefolgt. Und die Einheitsübersetzung übernimmt diesen griechischen Text und erzählt uns, was in diesem Ofen überhaupt passiert ist. Die drei Freunde, die beten. Sie bekennen ihre Sünden. Auch Sünden, die das ganze Volk Israel gemacht hat. Sie haben sich entschuldigt, haben Dinge aufgezählt, die sie nicht respektiert haben. Und so geben sie alles, was falsch gelaufen ist, ab. Du aber nimm uns an, beten sie ihren König an. Wir kommen mit zerknirschtem Herzen und demütigem Sinn. Sie machen sich klein und demütig und hoffen auf Gottes Eingreifen. Und draußen die Leute, die heizen natürlich weiter den Ofen an. Und dann kommt plötzlich ein vierter Mann, ein Engel, und ist mit ihm im Ofen. Und der Engel, der sorgt dafür, dass die Flammen aus dem Ofen schießen. Ihr müsst euch das mit so Fenstern so vorstellen. Bis zu 25 Meter hoch schießen diese Flammen hoch. Und da drinnen ist es wie ein taufrischer Wind. Und draußen ist es brüllend heiß. Und die drei merken, dass es drinnen total angenehm ist. und sie merken, Gott ist da. Und ihre Antwort ist total bemerkenswert, denn sie starten ein großes Lobpreiskonzert für ihren Gott. Sie danken und preisen ihn für alles Mögliche, für alles, was ihnen einfällt. Preist den Herrn, all ihre Werke des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Himmel, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, all ihr Wasser über dem Himmel, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, all ihre Mächte des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, Sonne, Mond, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, aller Regen und Tau, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, all ihr Winde, und lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, Feuer und Glut, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, Frost und Hitze, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit und so weiter. Ich finde es Wahnsinn, ich finde es so faszinierend, dass sie Gott loben und rühmen in so einer Situation, wo eigentlich ja Panik, Todesangst herrscht. Sie befinden sich in einem Ofen, der immer weiter aufgeheizt wird und sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Und der König, der schaut in den Ofen und wartet darauf, dass was passiert und zählt nochmal durch und fragt seine Berater, habe ich nicht 3 Männer in den Ofen werfen lassen? Und seine Berater antworten, ja klar. Und Nebukadnezar sagt, da sind jetzt aber 4 und einer sieht aus wie der Sohn der Götter. Und da wird ihm klar, dass sie leben und dass sie nicht brennen und dass ihr Gott es geschafft hat. Und er ruft sie raus und wie er so ist, lässt er auch direkt ein Gesetz erlassen. Darum ordne ich an, jeder, der vom Gott des Schadrach, Meschach und Abednego verächtlich spricht, zu welcher Völkerschaft, Nation oder Sprache er auch gehört, soll in Stücke gerissen und sein Haus soll in seinen Trümmerhaufen verwandelt werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf diese Weise retten kann. Direkt wieder so eine Ansage, aber er hat was erkannt. Dieser Gott hat ihnen geholfen. Und ich finde es sehr stark, dass unser Gott die Macht hat, uns sogar von einem Feuer zu bewahren, unversehrt. Und dass er diesen Nebukadnezar, diesen nicht einfachen König, diesen Choleriker, ja, dass er ihn zur Umkehr und überzeugt hat und dass er sein Herz verwandelt hat, ja, weil er anerkannt hat, dass dieser Gott der Gott ist und dass, wenn jemand spöttisch über diesen Gott redet, dass er sofort in Stücke gerissen werden soll. Das ist natürlich wieder typisch Nebukadnezar, aber er hat's verstanden. Und als man sie rausholt, merken alle, die Kleidung, die sind noch in Ordnung. Die Haare stinken nicht, alles ist in Ordnung, als sie rauskamen. Sie rochen noch nicht mal nach Lagerfeuer. Also jeder kennt das von uns, ne? Wenn man mal so am Lagerfeuer gesessen hat, das ist ruckzuck, da hat, braucht man, klar kann man gleich die Kleidung wechseln, weil man gleich nach Lagerfeuer riecht. Aber bei ihnen, Gott hat alles neu gemacht. Und 3 Aspekte möchte ich euch heute mitgeben. Die Radikalität der Aussage des Glaubens. Die 3 Freunde, die ziehen es durch. Ich liebe es, dass die 3 nicht einfach sagen, Gott rettet uns bestimmt, sondern sie sagen, er kann uns auf jeden Fall retten. Aber das Vertrauen, das kommt nicht daher, dass man weiß, dass einem nichts Schlimmes passiert, sondern weil man weiß, weil sie wissen, zu welchem Gott sie gehören. Und deshalb sagen sie, selbst wenn Gott es anders beschlossen hat und uns nicht retten wird, werden wir nie jemand anderen anbeten. Egal wie Gott seine Entscheidung treffen wird, sie werden Gewinner sein. Wenn Gott sie vor dem Feuer rettet, dann wird ihr Glaube bestätigt. Und wenn Gott sie durch das Feuer hindurch rettet, dann wird ihr Glaube gestärkt werden. Oder aber Gott rettet sie mit dem Feuer. dann wird ihr Glaube vollendet sein. Also es kommt nicht darauf an, wie heiß dieser Ofen ist, sondern wer mit dir in dem Ofen ist. Wenn du in deinem Leben gerade in einer Feuerofensituation steckst, dann bist du nicht allein, sondern du musst dir immer wieder sagen und immer wieder darüber nachdenken, wer ist mit dir in dieser Feuerofensituation? Auch euch als Gemeinde. Vielleicht steckt ihr gerade in einer Feuerofensituation, aber wer ist mit euch in dieser Feuerofensituation? Es ist Gott. Und ich glaube, dass es umso wichtiger ist, im Leben werden wir immer in Feuerofensituationen kommen. Wir werden immer in solche Drucksituationen kommen. Ich glaube, niemand von uns ist verschont von Feuerofensituationen. Unser Leben ist nicht einfach eine schöne Bergfahrt, sondern eine Berg- und Talbahn. Und ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass wir wissen müssen, für was wir stehen und zu wem wir gehören. Und wenn du für nichts stehst, wirst du im Leben wegen allem umfallen. Du wirst im Leben umfallen, du wirst es nicht packen. Im Feuerofen zu stehen bedeutet, dass du wissen musst, für was du im Leben stehst, für was bist du bekannt und für wen lebst du. Und auch als Gemeinde, für wen leben wir, für wen machen wir das hier? Für wen treffen wir uns jeden Sonntag und machen Lobpreis und verkünden das Wort? Ich glaube, es gibt im Leben zwei Wege, den einen, den die meisten Menschen gehen und den Weg mit Jesus. Die ersten Christen waren die Anhänger des neuen Weges. So wird es in der Apostelgeschichte beschrieben. Oft zeigt sich, dass man nur einen Weg folgen kann, dass man nicht mit beiden Wegen befreundet sein kann. Und es gibt diese Momente im Leben, wo man sich entscheiden muss. Will ich mit Gott leben? Oder folge ich der Welt? Und ich wünsche uns das, dass wir radikaler sind im Alltag. Radikaler im positiven Sinn. Jesus ist nicht nur gekommen, unser Leben hell und reich zu machen und uns durch Prüfungen zu bringen, Busse und Bahnen aufzuhalten, Entschuldigung, wenn wir zu spät aufgestanden sind. Bei mir ist es oft der Stau, der ausbleiben muss. Ich bin immer viel auf der Straße und kriege immer so die Krise, wenn ich immer in einen Stau gerate. Ich bin so ein Mensch, der sehr gerne schnell fährt und alles frei machen. Alle am besten der Weg frei ist. Jesus ist nicht nur gekommen, unser Leben hell und reich zu machen und uns durch Prüfungen zu bringen oder Busse und Bahnen aufzuhalten, wenn wir zu spät aufstehen. Das macht Gott auch. Aber Gott hat den Anspruch, unser ganzes Herz zu haben, dass wir nicht halbherzige Leute sind, sondern Leute, die das tun, was er sagt und ihm folgen, mit allen Konsequenzen, die bis ans Äußerste gehen für ihre Überzeugung. Selten ist es ja bei uns, dass es in unserem Leben um Leben und Tod geht. So, wir sind in Deutschland da echt privilegiert. Seht ja, dass es nicht um Leben und Tod geht. Aber es gibt auch viele schwere Situationen, wo wir viele andere Situationen, wo wir zeigen können, wovon wir überzeugt sind. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Schule oder in der Arbeit oder auch so in unserem Alltag, dass sie immer wieder vorkommen, meinen Glauben verraten oder peinliche Situationen erleben oder Nachteile in Kauf nehmen. Vielleicht Partys, die ausarten, oder Mutproben, aber du merkst, eigentlich solltest du nicht hier sein. Oder Situationen auf der Arbeit oder mit anderen Leuten, wo du merkst, eigentlich sollte ich gerade nicht hier sein. Kompromisse und du merkst, es ist eigentlich nicht gut. Und ich finde es immer erstaunlich, weil wir haben eine richtig gute Uhr. Wir haben ein richtig gutes Unterbewusstsein und es sagt uns immer, eigentlich ist es gerade nicht richtig, was ich mache. Eigentlich tut mir das gerade nicht gut, aber wir machen es dann oft trotzdem, ne? Und da nicht in die Knie zu gehen, sondern eine gerade Haltung zu bewahren und darauf vertrauen, dass Gott einen Plan B hat. Und dann komme ich zu meinem zweiten Punkt. Denn jetzt ist die Situation ja so, dass es klein anfängt. Denn die Geschichte fängt nicht erst beim Feuerofen an. Wenn ich mir die Situation so vorstelle, das Rückgrat haben. Und ich glaube, dass sich das im Leben früh abzeichnet, ob man einknickt oder aufrecht stehen bleibt, nämlich bei den vielen kleinen Dingen. Manche Leute denken immer, das ist andersherum. Ja, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann würde ich ja mal spenden. Dann bin ich großzügig. Dann würde ich, wenn ich mal etwas ganz Tolles kann, wenn ich vielleicht mal Zeit habe, dann würde ich ja vielleicht auch in der Gemeinde mitarbeiten, dann würde ich mich ja vielleicht auch für die Stadt irgendwie einbringen. Wir Menschen sind ziemlich gut in Ausreden finden. Und Jesus sagt in Lukas 16, Vers 10, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Und bei diesen drei Freunden war das auch so. Denn als sie für diese Ausbildung in dieser Schule waren, da werden sie gezwungen, Essen zu sich zu nehmen, was nach den alttestamentlichen Vorschriften nicht koscher war. Und es gibt auch im Alten Testament die großen Gebote, also die 10 Gebote oder das Gebot, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Aber es gab auch diese kleinen Dinge, Essensvorschriften zum Beispiel, oder sich fernzuhalten von bestimmten Dingen. Und sie haben das durchgezogen, sie waren konsequent. Und sie haben einen Deal abgeschlossen und haben sich da schon dran gehalten, auch an diesen kleinen Essensvorschriften. Sie waren treu in den kleinen Dingen und so konnten sie auch in den großen Dingen treu sein, standhaft sein, sich überwinden, das durchzuziehen. Das können wir lernen von diesen drei Freunden. Zum Beispiel zuzugeben, dass der Glaube zu unserem Leben gehört, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen, anderen Leuten, den Nachbarn davon zu erzählen. In kleinen Situationen so zu handeln, wie Jesus handeln würde. Gestern war ich mit meinen Jugendlichen, hatten wir ein Kindermitarbeiter-Dankfest und wir waren Bowling spielen und die Frau wollte dann abkassieren und hat mir da einen Betrag genannt, wo ich gedacht habe, das kann nie und nimmer stimmen. Also das ist viel, viel, viel zu wenig, dass wir für 2 Stunden Bowling spielen und Essen und Getränke so eine kleine Summe bezahlen. Das geht gar nicht. Also das wäre jetzt hier Sonderpreis ohne Ende. Und dann habe ich gesagt, also es tut mir leid, aber ich glaube, das passt überhaupt nicht. Also es wäre zwar schön, ich würde gerne so eine geringe Summe bezahlen, aber ich hätte jetzt eigentlich mit dem Doppelten gerechnet. Und dann hat sie nochmal nachgeschaut und hat gesagt, ja stimmt, Sie haben recht. Und ich glaube, und damit will ich mich jetzt hier nicht irgendwie groß darstellen oder so mit diesem Beispiel, aber ich glaube, in solchen kleinen Situationen, wenn wir anfangen, einfach ehrlich zu sein. Und die Frau hat es total begeistert und hat gesagt, okay, ja, vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Aber ich glaube, schon in so kleinen Situationen können wir Unterschied machen, können wir Salz sein, indem wir ehrlich sind, ehrlich mit den Menschen umgehen. Und ein dritter Aspekt in dieser Geschichte, der mir deutlich geworden ist, unheimliche Freude wird hier freigesetzt. Sie haben Lieder gesungen. Wahnsinn. Und Gott für alles Mögliche gedankt. Ich habe ja eben mal diese Verse vorgelesen. Es gibt so viele Gründe zu danken. Aber in unserem Alltag geht das so oft verloren. Und ich glaube, gerade wenn wir in solchen Situationen stecken, dann hilft es uns, einen anderen Blick auf die Situation zu bekommen. Lobpreis als Resultat zu danken, das ist manchmal unglaublich schwer, auf jeden Fall. Und oft finden wir im Beten mehr Punkte, um die wir bitten, als wofür wir danken können. Aber die drei Freunde, die vergessen Gott nicht. Und also wenn man sich das mal vorstellt, die drei sind gerade dem Tode von der Schippe gesprungen. Und trotzdem fangen sie an, Gott zu loben und in dieser Freude zu leben. Und ich glaube, von dieser Freude, da dürfen wir uns eine Scheibe abschneiden. Wir dürfen uns erfüllen lassen. Wir dürfen Gott Lieder singen und ihm danken. So wie wir es eben schon getan haben. Und es ist so wichtig. Also mir hilft es so sehr in meiner Herzenshaltung auch. Und ich möchte euch ermutigen zu vertrauen. Ich möchte euch heute ermutigen zu vertrauen, Gott zu vertrauen. Weil wenn wir Gott vertrauen, dann haben wir bereits gewonnen. Und wir werden immer Gewinner sein, wenn wir Gott vertrauen. Egal, wie heiß der Ofen auch ist. Und egal, wie lange wir uns in dieser Feuerofenphase auch befinden, wir dürfen vertrauen. Wenn wir vertrauen, dann werden wir Gewinner sein. Und ich möchte euch jetzt einfach ermutigen, ja, eine Zeit der Stille zu haben. Und wenn ihr gerade in einer Feuerofensituation steckt und egal wie heiß die Situation gerade ist, und wenn ihr Gott zeigen wollt, wenn ihr Gott ja nochmal neu vielleicht diese Situation anvertraut, dann hebt einfach eure Hand einfach als Zeichen dafür. Manchmal muss man so einen Schritt machen oder vielleicht steht auch auf und sagt, ich vertraue Gott. Egal wie heiß die Situation gerade, ich vertraue darauf, dass Gott bei mir ist, dass Gott mit mir geht und steht einfach auf oder macht die Augen zu, geht mit Gott ins Gespräch und vertraut ihm diese Situation an. Und dann freut euch darüber. Versucht Gott zu danken für all das, was er in eurem Leben schon getan hat. Denn er ist da und er geht mit euch dadurch. Und er hat diese drei Freunde, er hat sie am Leben erhalten. Und für Gott ist nichts unmöglich, auch egal, wie hoch die Flammen in eurem Leben gerade sind. Gott ist stärker. Amen.